Er ist ein absolutes Kind der 90er. Nicht nur, weil er in diesem Jahrzehnt zu einem der besten Handballer der Welt wurde. Er bekam sogar seine eigene MTV-Show, für die schämt sich Stefan Kretschmer heute allerdings so ein wenig. Oder nur für sein Image des Handball-Punks? Wir sprechen über Handball, Michael Jordan, seine Tattoos, Rammstein und Kretschmers Handicap beim Golf. Großartiger Typ, dieser Kretsche.
Die Voraussetzungen sind gar nicht so schlecht, weil alle die, die Fragezeichen hatten, sind nicht dabei. Das heißt, dass die, die jetzt dort sind vor Ort in Ägypten, haben einfach Bock, dieses Turnier da jetzt zu spielen. Und du wirst keine, ich will nicht sagen Nebenkriegsschauplätze, aber du wirst keine unnötigen Gespräche, die dich vom Sport ableiten, momentan führen. Ja, weil die Jungs, die haben sich jetzt committed, die wollen da was erreichen bei der Weltmeisterschaft und sind ungefähr alle auf einer gleichen Ebene. Das ist, glaube ich, das Geheimnis, was diese Mannschaft stark machen kann. Und dass einem auch vieles peinlich und unangenehm vielleicht sogar ist, hat ja auch damit zu tun, dass man gelebt hat, dass man sich irgendwie auch ausprobiert hat, dass man halt nicht irgendwie gleichförmig unbedarft durchs Leben gegangen ist. Also nicht, dass es heißt, dass jeder provozieren sollte, aber man hat halt Geschichten zu erzählen, die einem peinlich sind, weil die in dem Moment natürlich auch verdammt viel Spaß gemacht haben.
Frage nach deinem Fitnesszustand. Sehen die Tattoos noch so aus wie vor 15 Jahren oder sind die teilweise auch verzerrt?
Also ja, also damit muss ich ja auch mal aufräumen, wenn irgendwelche Leute sagen, pass mal auf, Kretsche, Tattoos kannst du machen, für mich ist es nichts, weil wie sehe ich denn da bitte mit 60 Jahren aus? Ganz ehrlich, wie sieht man denn bitte mit 60 Jahren aus, wenn man nicht tätowiert ist? Also, das ist doch auch kein schöner Anblick.
Stefan, warst du heute schon mit den Hunden draußen?
Boah, jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt. Nee, muss ich ehrlich sagen, heute noch nicht. Aber der große Spaziergang steht noch an.
Ich habe ein Bild gesehen im Internet, da sitzt du vorne am Steuer und im Hintergrund sitzt eine Hündin wahrscheinlich. Und man hat das Gefühl, die hat definitiv die Krone auf bei euch zu Hause.
Ja, ist die Prinzessin, also die Königin, ohne Frage. Hilde und Hugo heißen unsere beiden Hunde, zwei Parson-Russell-Terrier, also die unmöglichste charakterliche Hunderasse, die man sich aussuchen könnte. Immer unter Strom, immer auf der Jagd, also gerade Hilde findet ständig eine Spur, weswegen ihr es leider untersagt ist, ohne Leine zu laufen. Hugo ist so der Entspannte, den kann man auch ohne Leine laufen lassen. Wie wir Männer halt sind.
Ja. Na, brav macht er das, ja, genau. Und kriegt ein Leckerli. Sag mal, woher kommt deine Hundeliebe? Ich glaube, das hast du immer schon, oder?
Ja, ich habe mir, glaube ich, als meinen ersten Hund in Magdeburg eine Bordeaux-Dogge damals gekauft. Die fand ich großartig, diese Hunderasse. Problem war, du musstest eigentlich jährlich renovieren, weil der Hund so sabbert und sich so freut, wenn du nach Hause kommst, dass die Tapete demzufolge halt auch so aussieht. Aber das war ein sensationeller Hund. Seitdem hatte ich eigentlich immer Hunde. Ja. Also wir hatten das früher im Osten nicht. Ich bin komplett ohne Hund aufgewachsen. Wir wohnten ja da im Plattenbau in Berlin-Lichtenberg. Da gab es das nicht. Und dann habe ich mir selber einen gekauft. Ich nehme an, als Profisportler war es mir einfach zu langweilig alleine. Und dann war der Hund der beste Freund.
Genial, bis heute. Hugo und Hilde, genial. Sehr, sehr schön. Sag mal, Herr Kretschmer, wann wurdest du zuletzt gesiezt? Oder bist du immer für alle Kretsche?
Es wird immer häufiger, es wird immer mehr. Das liegt natürlich daran, weil ich mittlerweile fast 50 bin und tatsächlich von dem Handball, Paradiesvogel, Handball, keine Ahnung was, mittlerweile zu einer Autoritätsperson herangewachsen bin. Das sehen offensichtlich und vor allem die Jüngeren so. Deswegen fängt man mich seit geraumer Zeit an zu sitzen. Finde ich jetzt auch nicht so okay. Im Sport duzt man sich eigentlich.
Stimmt, wir sind ja hier auch beim Du, aber du hast schon recht. Ich meine, du bist jetzt Kretsche der Manager, ne? Vorstand Sport bei den Füchsen Berlin, hast eine wichtige Aufgabe. Seit einem Jahr läuft es da auch für dich und euch ziemlich gut, soweit ich das beurteilen kann. Kann man als Funktionär trotzdem Spaß haben?
Ja, wenn man den richtigen Job hat. Also es gibt sicherlich Funktionäre, die haben einen relativ langweiligen Job und müssen sich mit anderen Funktionären andauernd rumstreiten, was ich mir auch relativ nervenaufreibend dann vorstellen kann. Aber ich bin in einer glücklichen Situation, mir auswählen zu dürfen, was ich mache und was ich auf keinen Fall mehr machen möchte. Und der Job bei den Füchsen als Vorstand Sport war so eine Aufgabe, auf die ich echt Bock hatte und die mir tatsächlich in der Arbeit sowohl mit der Geschäftsstelle, mit dem Geschäftsführer als auch mit der Mannschaft und dem Trainerteam enorm viel Spaß macht. Also das ist eine ambitionierte Aufgabe mit einer großen Vision in der Hauptstadt und das passt eigentlich zu meinem jetzigen Lebensabschnitt wie die Faust aufs Auge.
Wie ist die große Vision?
Ja, wir würden schon ganz gern dauerhaft ein Champions-League-Teilnehmer werden. Da haben wir ja momentan Mannschaften vor uns mit Kiel, Flensburg und den Rhein-Neckar-Löwen. Die haben uns schon einiges voraus, auch budgetär. Und dieses Gap zu schließen und dann klug Spieler zu verpflichten, die dann vielleicht bei uns, sagen wir mal, den Durchbruch schaffen. Das ist die Aufgabe der kommenden Jahre, um dann tatsächlich dauerhaft eine Spitzenmannschaft zu sein.
Jetzt führst du ja auch Gespräche mit Spielern, wenn ihr neue Spieler verpflichtet oder vielleicht auch unangenehme Gespräche, wenn ein Vertrag nicht verlängert wird. Wenn du dann dort sitzt und dir sitzen Spieler gegenüber, siehst du dich dann manchmal dort oder denkst du, zum Glück sitzt da nicht mehr Stefan Kretschmer gegenüber, weil das ist ein Vogel?
Naja, ich glaube, das sind ja unterschiedliche Voraussetzungen, weil die Manager, mit denen ich in meinem Leben geredet habe, die wollten mich eigentlich immer. Deswegen war das immer eine relativ komfortable Ausgangsposition, wenn ich selber in Vertragsgespräche gegangen bin. Ich hatte da eigentlich nie jemanden, der mir mitteilen musste, für dich geht's jetzt hier nicht weiter, sondern man war dann eher traurig, als ich meinen Vertrag in Magdeburg, der ja noch 2 Jahre ging, vorzeitig beendet habe. Weil ich nicht mehr wollte. Heutzutage auf der anderen Seite ist es ein bisschen anders. Da hast du schon recht. Es gibt positive Gespräche mit Spielern, mit denen man verlängern möchte, die eine große Rolle auch im Verein spielen. Und es gibt Gespräche, wo man halt auch einem Spieler, wie zum Beispiel aktuell Simon Ernst, sagen muss, für dich geht's aufgrund der ökonomischen Situation, die relativ schwierig ist, momentan eben nicht weiter im nächsten Jahr bei uns. Und das tut dir natürlich auch menschlich weh. Das darfst du nicht immer nur alles sportlich und geschäftlich sehen, sondern das sind ja auch alles Jungs, die dir so ans Herz gewachsen sind in der Zeit. So ein Gespräch zu führen, macht keinen Spaß.
Das kann ich mir vorstellen. Und dann ist natürlich Handball in Corona-Zeiten wahrscheinlich auch für den Manager Stefan Kretschmer eine besondere Herausforderung. Musst du im Moment auch bei Gesprächen, egal worum es geht, besonders einfühlsam sein und kannst du das?
Einfühlsam muss man eigentlich immer sein im Profisport, weil man unterschätzt häufig, obwohl wir Handballer sind und die vermeintlich harten Jungs, sind die überwiegende Mehrheit schon Sensibelchen. Also jeder hat da so seine eigenen Vorstellungen, zu wenig Spielanteile oder die Frau fragt, warum spielst du denn nicht häufiger und. Also das ist schon ein kompliziertes Gebilde, so eine Mannschaft, wo man auch unterschiedliche Charaktere hat, auf die man sich einstellen muss. Den einen kann man ein bisschen härter anfassen und direkter ansprechen. Bei dem anderen muss man eher von hinten kommen und dann irgendwie erstmal Komplimente machen, um dann am Ende noch eine kleine Kritik unterzubringen. Das muss man halt irgendwie lernen. Da muss man ein bisschen empathisch sein. Und in der heutigen Zeit ist es umso schwieriger, weil wir kaum noch über das Sportliche reden, sondern fast nur noch über Hygienekonzepte und Corona-Bedingungen und Testungen und dass jeder zu Hause bleiben muss und sich möglichst abschotten soll und am gesellschaftlichen Leben nicht mehr teilhaben darf. Das sind ganz andere Konversationen, die man jetzt führt, als zum Beispiel noch vor 1,5 Jahren.
Und ihr redet auch über Gehaltsverzicht im Handball. Auch deine Profis verzichten, ich glaube, auf etwa 20% ihres Gehalts. Das tut jedem weh wahrscheinlich und ist eine unangenehme Sache, die man da besprechen muss. Oder hast du das Gefühl gehabt, da ist die Demut so groß und der Wunsch, weiter Handball spielen zu können, dass man sagt, okay, ich gehe da mit?
Zwei Sachen dazu. Also man muss transparent argumentieren. Das heißt, man muss die Sachen offenlegen, in welcher ökonomischen Situation man sich befindet, welche Schwierigkeiten auf uns zukommen. Dann gehen die Jungs das auch mit. Also bei uns haben sie, und das ist nicht selbstverständlich, auf 20% verzichtet. Trainerstab offizielle auf 25%. Und das haben sie auch verstanden, dass wir hier durch den Zuschauerwegbruch vor enormen ökonomischen Problemen stehen. Da ist die Mannschaft mitgegangen, wofür ich sehr dankbar und demütig natürlich bin. Also da versteht man schon, dass man auch im selben Boot sitzt. Und die andere Situation ist natürlich die, dass wenn du die Spieler fragst, ob sie in der jetzigen Situation spielen möchten, wenn ihnen die Möglichkeit gegeben wird, dann sagen dir alle, dass sie das natürlich gerne wollen. Wir haben eine privilegierte Situation, dass wir unseren Sport überhaupt ausüben dürfen. Und dessen sind wir uns schon auch bewusst. Also wie viele Leute können gerade nicht zur Arbeit, wie viele Leute sind in Kurzarbeit, wie viele Leute bangen um ihre Existenz, Hotellerie, Gastronomie und so weiter. Da sind wir schon in einer privilegierten Situation und dessen sind wir uns auch bewusst, die Spieler im Übrigen auch.
Wenn man immer mal den Vergleich zu anderen Profisportarten zieht, auch zum Fußball, die dürfen auch weiterspielen, die sind auch froh, die haben auch ein Hygienekonzept, die spielen auch ohne Zuschauer. Erklär nochmal, warum dieses nicht vor Zuschauern spielen zu können, warum das im Handball besonders hart ist.
Das hat einen ganz einfachen Grund. Bei uns spielen die Zuschauereinnahmen eine ungefähre Rolle von einem Drittel des Budgets. Das ist bei den Fußballern anders. Bei den Fußballern ist der TV-Vertrag die maßgebliche Einnahmequelle. Bei uns teilt sich das ein bisschen breiter auf. Der TV-Vertrag ist für uns im Prinzip gut, um unsere Sportart darstellen zu können und um unseren Sponsoren ein Medium zu bieten. Aber es ist keine Einnahmequelle in dem Sinne, dass es unwahrscheinlich viel im Budget ausmacht. Deswegen, die Zuschauereinnahmen sind ungefähr ein Drittel und der Rest sind tatsächlich Werbe- und Sponsoreneinnahmen.
Also halten wir fest, Kretsche, der Funktionär, der Vorstand Sport, es macht dir Spaß. Ihr habt eine Vision in Berlin. Und deswegen meine Frage jetzt, wie viel Handballpunk steckt denn noch in Kretsche und wie viel zeigst du davon?
Also zeigen, ja, da gibt es schon noch ein bisschen, woran man das sehen könnte, rein äußerlich.
Na, du hast keine pinkfarbenen Haare mehr.
Es gibt keine pinkfarbenen Haare mehr, aber die Tattoos sind ja nach wie vor noch da. Und die Geschichte ist ja auch gelebt. Also ist ja jetzt nicht so, dass wir uns eine Story erfinden, wer war Stefan Kretschmer die letzten 25 Jahre, sondern den gab es ja in Anführungsstrichen.
Der war immer schon Funktionär und Hundehalter. Ja.
Aber tatsächlich ist von dem Handballpunk, der immer gegen das System war, immer rebellisch war und sich gegen Autoritäten auflehnen wollte und so weiter, relativ wenig geblieben, weil man selber die Autorität jetzt ist. Und dann macht es natürlich keinen Sinn mehr, Punk zu sein. Also wenn ich dieses System mehr oder weniger mitleite, mitgestalte und mitkreiere, dann ist die grundsätzliche Einstellung, dagegen zu sein, ja völlig kontraproduktiv. Insofern war es wichtig, mal darüber nachzudenken, wie man sich in Zukunft aufstellen möchte und auftreten möchte.
Aber die Tattoos sind auch da. Jetzt eine Frage nach deinem Fitnesszustand. Sehen die Tattoos noch so aus wie vor 15 Jahren oder sind die teilweise auch verzerrt?
Also ja, also damit muss ich ja auch mal aufräumen, wenn irgendwelche Leute sagen, pass mal auf, Kretsche, Tattoos kannst du machen, für mich ist es nichts, weil wie sehe ich denn da bitte mit 60 Jahren aus? Ganz ehrlich,
genau meine Worte.
Wie sieht man denn bitte mit 60 Jahren aus, wenn man nicht tätowiert ist? Also, das ist doch auch kein schöner Anblick. Also ob du nun tätowiert bist oder nicht, spielt auch dann in dem Alter keine Rolle.
Und, okay, du hast recht, eine Hose kann man immer drüber anziehen und sollte man auch. Ja.
Richtig. Ja. Und zurück zu meiner Frage, zu deiner Frage. Also da ist alles noch einigermaßen in Form. Der Bullenschädel auf meinem Bauch, der hat mittlerweile doppelte Größe, was aber auch dann eine gute Investition war eigentlich. Man hat jetzt mehr Tattoo für weniger Geld, was man früher dafür bezahlen musste.
Also Augen auf bei der Auswahl des Motivs, kann ich da nur sagen, ne?
Richtig, richtig. Ja. Also der Bullenschädel war genau das richtige Motiv, weil der ist mitgewachsen einfach. Das ist jetzt nicht verzerrt.
Ich bin so stolz auf dich. Pass mal auf, sag mal, du hast es eben angedeutet, diese Provokationen früher. Aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass du einfach nur provokant warst, um provokant zu sein, oder doch?
Eigentlich schon. Eigentlich muss man rückblickend ehrlich sein und sagen, dass das alles mehr oder weniger sinnfrei war und Parolen durch die Gegend rufend, auch wenn man es überhaupt nicht begründen konnte. Natürlich war die Intention, in einigen Bereichen auch wachzurütteln, wenn man sich politisch geäußert hat oder wenn ich mich gegen irgendwelche Marketinginstitutionen des deutschen Handballs geäußert habe, aufgrund dessen, weil ich dachte, wir wären nicht ausreichend repräsentiert oder es wird nicht das Beste rausgeholt. Aber wenn man es jetzt aus der Sicht des Selbergestalters irgendwie sieht, dann ist es sinnfrei. Also dann bringt es vor allen Dingen nichts, wenn man ständig dagegen schießt, weil dann ist man im Prinzip nur ein Behinderer. Man ist zwar auch ein Wachrüttler, manche sagen auch, Mann, das waren noch Typen damals, die haben noch ihre Meinung gesagt. Aber im Grunde genommen, die Leute, die man damit meint, die damals ihre Meinung gesagt haben, also Persönlichkeiten sehen schon eigentlich anders aus. Also wenn man damit jetzt Mario Basler meint oder Stefan Effenberg meint oder Stefan Kretschmer meint, eigentlich waren das in ihrer frühen Jugend Vollidioten und nicht unbedingt Leute, die jetzt eine besonders ausgeprägte Persönlichkeit gehabt haben und damit dann gepunktet haben, muss man ganz ehrlich sein.
Ja. Also du sagst frühe Jugend, hast du mal nachgeforscht, woher das Provokante in dir kam? Gab es da einen Auslöser oder hast du es anerzogen bekommen?
Anerzogen überhaupt nicht. Also ich bin in einem Elternhaus groß geworden, wo sehr viel Wert auf Disziplin gelegt wurde und was sehr systemkonform war. Also ich bin in dieser ehemaligen DDR groß geworden, im Sportsystem der DDR. Mein Papa war Nationaltrainer, Mama war weltbeste Spielerin zu ihrer Zeit und dieses System kam uns natürlich zugute. So. Jetzt war natürlich auch die allgemeine Ideologie, auch meine Ideologie, dass der Sozialismus das einzig wahre Gesellschaftssystem ist, was Gerechtigkeit für alle, Gleichheit für alle und so weiter repräsentiert und deswegen auch ein gutes System ist. So wurde es uns in der Schule beigebracht, so wurde es mir auch zu Hause beigebracht. Bis dahin war ich extrem auf Spur, um es mal so zu formulieren.
Ja.
Dann kam der Mauerfall. Und meine rebellische Phase setzte eigentlich mit diesem Mauerfall ein. Weil,
mit diesem Freiflug, oder?
Weil unser System fiel, in Anführungsstrichen unser System, was ich aus Sicht eines 16-Jährigen oder bis dahin 16-Jährigen noch nicht genau überblicken konnte bis ins Detail und deswegen das als sehr gut empfand. War ja auch leicht reden, wir waren ja privilegiert als große Sportlerfamilie. Und mit diesem Mauerfall ging es dann auf einmal gegen das ehemals feindliche System. Also dann ging es auf einmal aus meiner politischen Sicht gegen die Autoritäten des Kapitalismus. Also hört sich jetzt auch schon wieder hochgreifend an, aber das war eigentlich der Punkt, wo ich sagte, so, jetzt wird's Zeit.
Ja, aber es hört sich überzeugt an, Stefan, ehrlich gesagt. Also nicht einfach nur, um jetzt irgendwo einen Stein ins Rollen zu bringen, sondern du hast dir was dabei gedacht.
Ja, wodurch bildet sich deine Meinung in dem Alter 16, 17, 18? Natürlich auch durch deinen Umgang, durch dein Umfeld. Mhm. Und ich hatte damals das Glück, an der Kinder- und Jugendsportschule Stadtschüler zu sein. Das heißt, ich musste nicht ins Internat. Ich bin weiterhin zu Hause wohnen geblieben, hatte sogar meine eigene Wohnung dann schon, eine kleine Einraumwohnung. Und war halt zu der Zeit in der Hausbesetzer-Szene und in der linken Szene in Berlin unterwegs. Und da war natürlich klar, wohin die politische Reise geht. Also wenn man sich mit den Leuten umgeben hat und ständig im Austausch und in der politischen Diskussion mit der politischen Richtung war, dann war klar, es geht nur gegen das System, es geht nur gegen das Establishment und so weiter und so fort. Und in der Umgebung bin ich groß geworden.
Aber da kann ich mir vorstellen, warst du in deiner Clique, so wie du sie gerade beschreibst, auch irgendwie der einzige Profisportler, der mit sportlichen Idealen und auch mit einer gewaltigen Disziplin erzogen wurde zu Leistung, oder?
Das stimmt, das war in dem Umfeld der Fall, das war aber dann auch bei der Bundeswehr, was ein komplett anderes Umfeld war, der Fall. Also in diesen jeweiligen Umfeldern, in denen ich mich in früher Jugend bewegte, war ich natürlich schon auch als Profisportler der Exot, auch als damals schon relativ erfolgreicher Profisportler, der schon Juniorenauswahl spielte und so weiter. Es wurde aber kurioserweise überhaupt nicht thematisiert. Also eigentlich hat mich da überhaupt keiner nachgefragt, wie heute das Training war oder sowas. Also ich wuchs in einem Umfeld auf, da spielte der Sport, wenn ich nicht gerade im sportlichen Umfeld war, überhaupt keine Rolle. Und das war gar nicht so schlecht.
Das Klingt spannend. Wir reden gleich auch noch über die WM, weil die ja gerade läuft, auch während wir diesen Podcast hier fürs Sportstudio aufzeichnen. Aber ich finde es gerade so spannend, über die Anfang 90er Jahre zu sprechen, die ja für dich dann auch einen gewaltigen Umbruch darstellten. Wenn ich jetzt aber mal deine Karriere als Spieler so ein bisschen skizziere, ne, einer der besten Linksaußen seiner Zeit, deutscher Meister, Champions League-Sieger mit dem SC Magdeburg, Silber bei Olympia in Athen, das war dann später 2004. Handballer des Jahres zweimal, glaube ich. Das sind schon gewaltige Meilensteine. Ne? Und die Grundlagen dafür wurden ja eigentlich recht früh gelegt, wenn ich das richtig verstehe, nämlich zu DDR-Zeiten, oder?
Ja, dazu muss man wissen, dass das Sportschulsystem der DDR, was natürlich extrem subventioniert und gefördert wurde mit vielen Geldern, weil es ja ein erheblicher Imagegewinn des Sozialismus war oder als das angesehen wurde, war im Prinzip für einen jungen Sportler das beste System, was es gab, weil alles auf diesen Sport ausgerichtet war. Und mal vergleichsweise, wir haben zweimal am Tag trainiert bei uns in der Sportschule und derselbe Jahrgang auf Westseite, will ich es mal so formulieren, zweimal die Woche. Also es war klar, dass wir dort natürlich ganz andere Bedingungen haben. Morgens aufstehen, Training, dann Schule, dann nochmal Training, dann nach Hause. Das war der Tagesablauf an der Kinder- und Jugendsportschule. Und dass du natürlich da eine ganz andere Ausbildung bekommst, was sowohl im Sport als auch im Leben das Entscheidende ist, eine gute Ausbildung zu bekommen. Und dass wir da dann auch einen Vorsprung hatten, wenn man das Optimale daraus gemacht hat, das war ein Glücksfall für mich und natürlich klar, dass es so kommt.
Ich habe neulich mal mit Birgit Fischer zu tun gehabt, der erfolgreichste deutsche Kanutin. Die erzählte auch von diesem Sprung, also Anfang der 90er, als die DDR dann nicht mehr da war. Aber dieses System, sie hat es genauso beschrieben wie du, super Trainer. Alles war darauf ausgelegt, die Sportler nach vorne zu bringen, dass von diesem Zusammenbruch sportlicher Natur vor allem die Westsportler auch profitierten, weil sich das plötzlich angeglichen hat und eigentlich professioneller trainiert wurde anschließend. Siehst du das genauso?
Ein bisschen differenzierter, weil einhergehend mit der Entwicklung im Westen war natürlich die Zerstörung des Sportschulsystems im Osten. Also kurz nach dem Mauerfall wurde ja alles verteufelt. Sicherlich auch parallel einhergehend mit der Dopingdiskussion, die aufkam, auch zu Recht. Also klar, es ist kein Geheimnis, dass in der DDR, wie in der BRD auch, aber in der DDR eben systematischer und auch in einigen Sportarten gedopt wurde. Und das wurde dann natürlich verteufelt und wurde gleichgesetzt mit dem DDR-Sportschulensystem. Und damit wurde erstmal alles kaputt gemacht. Klar war es finanziell sicherlich auch nicht mehr in der Größenordnung zu finanzieren oder zu gestalten. Und dann viel später, ein Jahrzehnt später, hat dann Gesamtdeutschland erkannt, eigentlich war dieses Sportschulsystem gar nicht so schlecht, als dann auch die Medaillengewinner immer weniger wurden bei Olympischen Spielen und so weiter, der Druck größer wurde und dann lebte es wieder auf. Dann erfand man, wie nennt man das heute, sportspezifische, sportbetonte Schulen oder sowas.
Richtig, also
man hat dem Kind einen neuen Namen gegeben, aber im Prinzip ist es das Gleiche, was es früher war. Und jetzt entwickelt sich das auch wieder sportlich in eine tolle Richtung. Aber erstmal hat man es systematisch, wie vieles, in der DDR kaputt gemacht.
Ich habe eine Frage, die klingt erstmal ein bisschen verrückt, aber ich persönlich habe das Gefühl, dass ich mich an viele Sporthallen in meiner Schul- und Sportkarriere, die nicht auf deinem Niveau stattfand, aber erinnern kann. Hast du auch noch Gerüche in der Nase von den Sporthallen, in denen du so unterwegs warst? Könntest du bei Wetten, dass mitmachen und sagen, ja, ganz genau, das ist die Halle hier in Westbrem oder sonst was, ich rieche es förmlich?
Also die Gerüche, die willst du nicht nochmal riechen, die wir in früher Jugend gerochen haben, weil bei uns wurde damals, apropos Hygienekonzept, Hygiene nicht gerade groß geschrieben. Also dort wurde das Trikot sicherlich auch aus Mangel an Alternativen nach jedem Trikot in der Kabine aufgehangen und zum nächsten Training wieder angezogen. Also das ging teilweise über Wochen, bis das Trikot in der Ecke stand oder bis du es in die Ecke stellen konntest. Auch bei den Sportsocken das Gleiche. Die Zeiten waren andere als heute.
Ich meinte jetzt den Boden, den Holzboden, dann irgendwann Linoleumboden und so weiter. Das hat man doch alles aufgesaugt. Nee? Aber okay, wenn die Trikots so gestunken haben, hast du eh nichts anderes wahrgenommen wahrscheinlich.
ich muss dir ehrlich sagen, Sven, ich habe in zu vielen Hallen in meinem Leben gespielt. Sicherlich optisch kann ich mich an einige erinnern, aber Gerüche haben damit nichts zu tun. Vielleicht alles auch, klar, weil ich Gerüche mit anderen Substanzen übertüncht haben. Also, damals hat man ja noch geraucht, sagen wir mal so.
Ach, verstehe, verstehe. Ich sag dir mal, wann ich dich zum ersten Mal wahrgenommen und gesehen habe. Wir sind ja ungefähr ein Alter. Ich war damals, ich bin in der Eifel groß geworden und habe damals, hatte ich in der Halle Sport, wo der TuS Daun gespielt hat, in der Werbisch-Halle. Ja. Oberliga, glaube ich, heute, damals weiß ich auch nicht. Die haben auf jeden Fall immer so ein Vorbereitungsturnier gemacht und da haben sie auch Bundesligisten eingeladen. Und das muss 1993 gewesen sein. Da müsstest du gerade zum VfL Gummersbach gekommen sein, wenn ich richtig liege. Und da war so ein schmaler, damals noch schmaler, links außen, der im Turnierheft dann als kommender Star beschrieben wurde und so. Und ich fand's super, weil ich habe damals die Basketballer bewundert, Michael Jordan, Scottie Pippen und Co. Und du hattest diese Hangtime, was man dann irgendwie gesagt hat bei den Basketballern. Du hast wirklich abgehoben und warst in der Luft und irgendwann hast du den Ball da reingezwirbelt oder reingeschossen. Bist du dir bewusst, was du damals mit uns nahezu gleichaltrigen Jungs gemacht hast? Du warst schon ein cooler Typ.
Zu der Zeit war ich mir dessen nicht bewusst und ich habe mich auch damals idiotischerweise geweigert, Vorbild sein zu wollen. Also in jedem Interview, in dem man mich danach gefragt hat, habe ich irgendwie dann gesagt, möchte jetzt kein Vorbild sein, sucht euch lieber eure Eltern aus oder alltägliche Vorbilder, die es irgendwie gibt, die es mehr verdient hätten. Im Nachhinein ist mir das bewusst geworden, weil heute mir tatsächlich viele Menschen schreiben, dass sie durch mich zum Handball gekommen sind und dass das eine Antriebsfeder oder überhaupt ein Grund war, mit Handballspielen anfangen zu wollen. Das macht mich schon sehr stolz. Zur damaligen Zeit war mir das nicht bewusst.
Mhm. Aber klar, dass das Autogramme schreiben, das plötzlich zum Handballstar werden, das hast du schon auch irgendwie genossen, oder?
Es war teilweise Genuss, teilweise aber auch natürlich Verpflichtung. Also was meine Mannschaftskameraden auch regelmäßig sauer machte, weil ich hatte tatsächlich über meine gesamte Profikarriere den Ethos, jedem in der Halle nach dem Spiel ein Autogramm zu geben. Weil als ich das einmal nicht gemacht hatte, gab's eine böse E-Mail von einer Mutter, die gesagt hätte, ihr Kind hätte tatsächlich eine Stunde gewartet. Und als es dann in einer Reihe war, habe ich mich umgedreht und bin duschen gegangen, weil es dann echt zu viel war.
Was du nicht böse gemeint hast, aber
es hätte bitterlich geweint. Und ab dem Moment habe ich mir geschworen, dass ich erst zum Duschen gehe, wenn tatsächlich der Letzte in der Halle sein Autogramm bekommen hat oder das letzte Kind. Und das dauerte teilweise dann wirklich bei einigen Bundesligaspielen und Nationalmannschaftsspielen dreiviertel Stunde nach Spielende stand ich dann immer noch dort und meine Mannschaft war schon längst im Bus, wollten abfahren. Aber das habe ich dann schon durchgezogen. Das war nicht immer nur Freude, war natürlich Anerkennung, klar, natürlich, man ist ja als Sportler auch eitel, weil Eitelkeit ist eine ganz wichtige Antriebsfeder, um erfolgreich sein zu wollen. Aber es war auch Pflicht, klar. Es hat nicht immer Spaß gemacht. Und manchmal nach einer Niederlage zum Beispiel, da wolltest du am liebsten auch in die Kabine dich vergraben und niemanden mehr sehen. Und selbst da musstest du dann eben auch deinen Mann stehen und sagen, nee, also wir erfüllen jetzt hier trotzdem auch die Pflicht und geben jedem Kind dann auch das Autogramm, weswegen es gekommen ist. Damals waren es ja Autogramme, heute sind es ja Selfies und was weiß ich nicht. Alles. Das ging damals ja noch.
Da will ich nämlich drauf hinaus, haben es die heutigen Spieler da leichter, weil die können dann nach dem Spiel einfach einen Tweet absetzen oder einen Instagram-Post und dann bedienen sie auf einen Schlag 1,5 Millionen Menschen, meinetwegen.
Nein, also ich würde mit der heutigen Zeit nicht tauschen wollen als Aktiver, weil es ist der gläserne Sportler, der nichts mehr machen kann. Also wenn ich mir überlege, was wir damals für Freiheiten hatten, wenigstens in unserer Freizeit oder dass wir im Prinzip nicht nach jedem Spiel oder nach jeder Aktion im Social Media auseinandergenommen werden und beleidigt wurden. Da gab es mal einen schlechten Zeitungsartikel, aber das war's. Ja.
Ja.
Mit mehr hatten wir nicht zu kämpfen. Und die heutige Generation ist da ganz anderen äußeren Einflüssen ausgesetzt. Und es gilt die totale Überwachung. Also ob du auf Mallorca bist oder ob du auf der Straße in Lemgo bist oder wo auch immer, du musst immer damit rechnen, dass dort jemand mit einem Smartphone steht und ein Foto von dir macht. Und das ist ja, das wäre ja für mich der Tod gewesen. Ganz ehrlich, das wäre für mich der Tod gewesen.
Ja, aber es ist natürlich auch für viele Spieler heute eine Möglichkeit, um aus sich selbst eine Marke zu machen. Das kann man jetzt gut finden oder nicht. Aber man kommerzialisiert sich natürlich auch selbst und man hält dieses System am Lauf, man bleibt im Gespräch. Ich höre aber raus, dass es nichts für dich, oder?
Ich finde es schon auch spannend. Also ich mag ja auch die Insta-Stories der Spieler mir anschauen und was aus dem Privatleben erfahren. Man ist ja schon auch voyeuristisch veranlagt, auch um Informationen zu bekommen als Experte und so weiter. Finde ich das nicht uninteressant. Und ich beteilige mich ja auch selber in der Social-Media-Welt mit Instagram und Facebook und so weiter und so fort. Also man nutzt es ja auf der einen Seite auch. Aber in einem Verhältnis gesehen, Verlust der Freiheit, Verlust vielleicht auch keine Persönlichkeit mehr sein oder werden zu dürfen, weil der Druck so groß ist, dass man es einfach auch nicht mehr möchte, im Vergleich zum materiellen Mehrwert, den dir das Social Media bringen könnte, das steht für mich in keinem Verhältnis. Und da war es früher schöner zu spielen, muss man ehrlich sagen, und zu leben.
Ja, ja, man sucht ja immer jetzt als Zuschauer und auch wenn man in den Medien arbeitet, immer nach diesen Typen im Handball, aber auch in anderen Sportarten. Heute ist dann der erste Reflex, man schaut erstmal, wie präsentieren die sich auf ihren Kanälen. Früher musste man schon gucken, na, wer hat denn da die pinkfarbenen Haare und wer ist sportlich auch noch weit vorne. Das hat sich, glaube ich, auch schon sehr verändert. Ne? Findest du das heute, dass es genauso viele coole Typen im Handball gibt wie früher?
Ja, dazu müssten wir definieren, was ist cool. Also
na, für mich ist einer, der seine Leistung bringt, der Teamplay ganz vorne anstellt und nicht nur sportlich raussticht, sondern auch mal verbal die Dinge anspricht, die auch in schwierigen Zeiten wichtig sind, der aber auch, wie du es eben sagst, der bereit ist, für die Zuschauer da zu sein, ihnen die Autogramme gibt, wenn man das heutzutage noch haben will, oder Selfies. Also einfach der auf sich aufmerksam macht, sportlich und darüber hinaus und der aber nicht klein beigibt. Ich meine, das sind jetzt viele Ideale, aber so wie du früher.
Ja, das ist aber teilweise in der heutigen Zeit doppelmoralisch und doppelzüngig. Also die Erfahrung habe ich zumindest gemacht. Die Medien fragen mich oft, warum gibt es keine Typen mehr? Und der Ruf nach Typen wird natürlich in einer Gesellschaft, die relativ gleichgeschaltet ist, durch das Social Media, durch die Kritik und so weiter, immer lauter. Andererseits, wenn es so einen jetzt geben würde in der heutigen Zeit, würden die Medien, die danach am lautesten rufen, denjenigen sofort zerstören. Innerhalb von Wochen würde ein Skandal nach dem anderen präsentiert werden, weil es heute nur noch um Clickbaiting geht oder um Schlagzeilen. Also teilweise bekommt man ja mit, dass die Schlagzeile sehr reißerisch ist, der Artikel dann im Gegensatz völlig harmlos. Und das meine ich. Natürlich wollen die Leute gerne Material, wollen irgendwie auch über etwas berichten können. Und wir wollen Persönlichkeiten. Da ist Amerika zum Beispiel zum jetzigen Zeitpunkt viel weiter, was Sportpersönlichkeiten angeht. Auf der anderen Seite, wenn du dich dann äußerst und politisch äußerst, dann hast du mit massiven Problemen zu rechnen, weil wir, ähnlich wie Amerika auch, nicht ganz so schlimm, schon auch eine gewisse gespaltene Gesellschaft sind. Und die andere Hälfte der Gesellschaft, nenne ich sie jetzt mal einfach metaphorisch so, findet es dann einfach auch scheiße, wenn du dich so formulierst und wenn du dich so artikulierst. Sodass du in jedem Falle, egal was du sagst, wenn du dich polarisierend äußerst, mit Problemen zu rechnen hast. Und das, dem setzt sich keiner aus, dem will sich keiner irgendwie aussetzen. Deswegen sind Interviews relativ vergleichbar und niemand äußert mehr eine Meinung außerhalb seiner Sportart. Ich habe vor 2 Jahren da mal einen riesen Shitstorm geerntet, weil ich so eine Meinungsfreiheitsdiskussion mal aufgemacht habe. Im Prinzip habe ich nichts anderes gesagt als jetzt auch, dass ich eben keinen Spieler mehr weiter aus dem Fenster lehne, als er muss. Das ist ein sehr labiles Thema oder ein sehr, wie soll ich sagen, sensibles Thema, wo ich auch alle Sportler heute verstehen kann, die sich dem Druck nicht mehr aussetzen wollen.
Herr Stefan, ich habe das Gefühl, das ist auch ein deutsches Problem. Du hast eben selber den Bezug zum US-Sport- oder Gesellschaftssystem gezogen. Ich habe das Gefühl, Deutschland hat sich immer noch diese Meinung durchgesetzt, der Sportler soll was zum Sport sagen, der Handballer zum Handball, der Fußballer zum Fußball. In Amerika, gerade in der NBA zum Beispiel und gerade jetzt in dieser Zeit dort mit Trump und Biden und vielen Problemen, die es dort gibt, da wurden die Sportler wirklich angehalten, sich zu äußern von ihren Vereinen, von der NBA auch ganz offensiv. Und da sind es eben mehr als nur 2, 3 Gesichter, die dann sagen, ja, das, was gerade in unserem Land passiert, außerhalb des Sports, ist problematisch. Rassismus ist scheiße. Wir müssen dagegen vorgehen. Die alten weißen Männer im Sport, die dürfen uns nicht sagen, was wir zu tun haben. Also ich habe das Gefühl, Amerika ist da einen Schritt weiter in dem Punkt.
Ist interessant, was du sagst und wie du es sagst. Ich habe mir auch sehr viele Gedanken dazu gemacht. Da muss man ein bisschen weiter zurückgehen. Man muss im Prinzip dahin zurückgehen, wo Colin Kaepernick, der legendäre Quarterback der 49ers, zum ersten Mal verweigert hat, bei der Nationalhymne aufzustehen. Das war im Prinzip der Weckruf der eigentlichen Black Lives Matter Bewegung, wo er darauf aufmerksam machen wollte, Polizeigewalt gegen Schwarze ist brutal und geht so nicht. Dem haben sich einige Footballspieler angeschlossen, aber im Prinzip nicht die große Masse. Und am Ende dieser kleineren Bewegung, nenne ich sie mal, war die Folge, er wurde entlassen, hat nie wieder einen Arbeitsvertrag bekommen bei keinem NFL-Club. Alle NFL-Owner haben sich zusammengeschlossen und eine Absprache getroffen, dass der keinen Vertrag bekommt, obwohl er ohne Zweifel einer der besten Quarterbacks der Liga war. So, und die Sache, ich will nicht sagen verpuffte, aber die Sache verlief zu der Zeit etwas im Sand, weil sich die große Mehrheit nicht anschloss, weil niemand auf diesen Zug mit aufsprang und weil es vielleicht auch für ganz, ganz viele Athleten da noch zu riskant war. Und da komme ich zum eigentlichen Thema. Dann eskalierte die Situation auch durch die Regentschaft von Donald Trump, nochmal mehr. Ein weiterer Polizeimord an einem Schwarzen. Und die Eskalation wurde dann so groß, dass in der Folge dieses einen Falles so viele Sportler dann auf einmal die Black Lives Matter Bewegung auch unterstützten, weltweit im Übrigen, dass es dann schon wieder fast ein Fauxpas war, sich dem nicht anzuschließen. Also in dem Moment, wo die Bewegung groß genug ist, wo die Akzeptanz in der Gesellschaft groß genug ist, wo man kein Risiko mehr eingeht, sondern wo man sagt, okay, jetzt muss man aber dazu Stellung beziehen, weil der öffentliche Druck wird auch zu groß. Und nochmal, es ist ja eine lohnenswerte Bewegung. Die Gleichstellung jedes Menschen ist eine lohnenswerte Bewegung. War dann der Ausgangspunkt dafür, dass dann auch die NBA gesagt hat, wir schließen uns komplett als Liga an, die NFL und so weiter und so fort. Und man kann böse formulieren, wenn man dieses Wort benutzen möchte, dass es dann Mainstream war und dass dann im Prinzip alle gesagt haben, okay, jetzt ist es auch nicht mehr gefährlich, sich dem anzuschließen. Ja. Weil jetzt ist es nicht mehr die Minderheit, jetzt ist es die Mehrheit. Mhm. Und ja, das ist im Prinzip so, es gab einen Mutigen mit Kaepernick, der es angestoßen hat und am Ende ist die Bewegung okay, sie ist klasse, sie ist wichtig und sie ist aufgrund der Spaltung der Amerikaner, die noch weiter vorangeschritten ist wie bei uns, da leben wir ja noch in einem glücklichen, gleichberechtigten, ausgeglichenen Land, da war dann der Zeitpunkt gekommen, wo die gesagt haben, so jetzt ist Feierabend, jetzt ist Schluss, ja. Aber was ich damit sagen will, wenn die Mehrheit groß genug ist, um ein Thema zu vertreten, dann schadet es dir nicht, daran teilzunehmen. Dann ist es keine Minderheit mehr. Und dann wird dir daraus auch kein Strick gedreht. Und das wägt man, glaube ich, in der heutigen Zeit sehr genau ab, jeder Einzelne.
Was aber, glaube ich, auch hinzukommt, ist, dass der Fall Kaepernick plötzlich auch exemplarisch wurde für das, was in der amerikanischen Gesellschaft einfach schwierig ist. Da war es dann plötzlich nämlich nicht mehr der Sportler, sondern da fand das auf den Straßen statt. Und da haben sich Menschen daran erinnert, ich bin zwar kein Profisportler, aber ich kriege auch keinen Job hier oder nicht den, den ich haben will. Und so, ja klar, es hat eine gewisse Zeit gebraucht, da gebe ich dir recht. Und jetzt ist es, wenn man es böse will, tatsächlich en vogue oder Mainstream. Aber ich finde es trotzdem gut, dass die es jetzt so durchziehen, weil das ist nämlich jetzt auch nicht mehr umkehrbar. Also das, was dort angestoßen wurde im Bereich Black Lives Matter in den riesigen Clubs, die ja auch gewaltige Unternehmen sind, das lässt sich jetzt nicht mehr zurückdrehen. Und das ist eine gute Sache, wie ich finde.
Absolut super. Also man hätte sich eigentlich eher gedacht, dass so eine Entwicklung einsetzt in den 8 Jahren vorher, wo Obama Präsident ist. Also das wäre eigentlich die logische Schlussfolgerung gewesen, die Gleichberechtigung der Schwarzen, die Verringerung der Polizeigewalt gegen Schwarze setzt eher ein unter einem schwarzen Präsidenten oder unter einem dunkelhäutigen Präsidenten. Ja. Ja, ja. Das fand aber nicht statt, im Gegenteil, es blieb so, wie es war und entwickelte sich eher sogar noch weiter. Und Trump hat dann wirklich dieses Land völlig zerrissen, weswegen dann, glaube ich, das sogenannte Fass zum Überlaufen kam. Und dann haben die Menschen gesagt, okay, jetzt gehen wir dagegen auf die Straße. Und jetzt reicht's uns einfach. Ja. Und
ich habe es jedes Mal genossen, wenn irgendeine Mannschaft, die gerade Meister wurde, gesagt hat, wir gehen aber nicht ins Weiße Haus, weil der orangefarbene Mann dort noch der Chef ist. Das fand ich jedes Mal großartig. Ja.
Ja, und jetzt gehen die Lakers wieder ins Haus, wo Joe Biden Präsident ist. Jetzt sagen sie, okay, jetzt würden wir uns gerne da honorieren lassen.
Nächste Saison auch. Gehst du davon aus, dass die Lakers das nochmal machen mit Dennis Schröder, mit LeBron James?
Ja, also gut, jetzt muss man sehen, was in Brooklyn passiert durch den James Harden-Deal. Ist ja auch ein Monster im Osten herangewachsen. Ja. Das könnte ein Contender sein, aber ich gehe davon aus, dass die Lakers auch nochmal Meister werden. Also das sieht mir momentan zu stabil aus, ja.
Das war nur ein kleiner Exkurs. Ich weiß, dass man mit dir über Basketball auch stundenlang Podcasts füllen könnte und du dann echter Experte bist. Aber lass uns nochmal auf Handball kommen. Die WM, die jetzt gerade läuft, wir zeichnen diesen Podcast auf, nachdem die deutsche Mannschaft ihr erstes Spiel mit 150-2 gewonnen hat gegen Uruguay. Und nicht, damit die Leute jetzt dann denken, Moment, Kretschmer, Voss, die haben sie noch nicht mehr alle. Worüber reden die denn? Wir können nur über dieses eine Spiel und über den Stand jetzt sprechen. Aber du hast den ersten Auftritt der deutschen Mannschaft gesehen, um jetzt mal so ein bisschen nach vorne zu schauen. Es läuft, also es ist jetzt kein Gradmesser Uruguay, ne? Aber für ein erstes Spiel wirklich ganz gut, um reinzukommen in so ein Turnier, oder?
Ja, deswegen ist dieses Auftaktprogramm inklusive, da muss man ja auch noch mit die beiden Qualifikationsspiele gegen Österreich Anfang Januar zählen, wo wir optimal in dieses Turnier reinkommen können. Erst recht mit einer relativ jungen Mannschaft und mit einer umgemodelten Mannschaft aufgrund der Absagen und Ausfälle. Ja. Jetzt haben wir gehen wir mal davon aus, dass wir Kap Verde auch schlagen. Dann haben wir mit Ungarn den ersten großen Gradmesser zum Ende der Vorrunde. Und in der anderen Gruppe haben Brasilien und Spanien sich glücklicherweise unentschieden getrennt. Weswegen, wenn wir mal weiter vorausgucken, das für uns natürlich super ist und wir mit einem Sieg in der Hauptrunde theoretisch schon im Viertelfinale wären oder sein könnten. Also die Voraussetzungen für unsere Mannschaft sind gut und ich glaube, dass sich die meisten Spieler im Spiel gegen Uruguay auch, ich traue mich das gar nicht zu formulieren, aber Selbstvertrauen geholt haben.
Durchaus, kann man sagen, ja. Außer die deutschen Torhüter, die waren jetzt nicht so im Mittelpunkt. Aber egal, aber erklär mir mal, wie kommt man als Mannschaft, als deutsche Mannschaft in das Turnier, wenn man weiß, vorher es gab prominente Absagen, ne, wie ein Jack Pikula, vielleicht das Prunkstück im deutschen Handball, die haben aus persönlichen Gründen gesagt, wir sind nicht dabei. Es gab Verletzungen, damit muss man zwar immer kämpfen, aber dann findet sich eine Mannschaft und wie ist das dann? Sagt dann einer, Freunde, wir wollen jetzt aber Weltmeister werden, ist doch egal, was alles war oder wie läuft das?
Ich glaube, du darfst eins nicht unterschätzen und das ist, dass wir eine Weltmeisterschaft spielen. Und das ist für jeden Handballer immer noch das Allergrößte neben Olympischen Spielen. Also die Umstände sind natürlich strittig, unter denen diese WM da jetzt stattfindet, wie sie stattfindet. Aber wenn du die Sportler nimmst, die Spieler nimmst und sie fragst, möchtest du eine Weltmeisterschaft in der jetzigen Zeit spielen, das haben wir bei den Füchsen ja auch gemacht, dann wird die überwiegende Mehrheit sagen, natürlich möchte ich eine Weltmeisterschaft spielen. A, weiß ich, ob ich das nächste Mal eingeladen werde. B, ich habe die Chance, mein Land zu repräsentieren. Ich bin jetzt in der Situation, wo ich einer der besten Handballspieler Deutschlands bin und da eingeladen und nominiert werde. Das ist für die meisten eine große Ehre und überhaupt keine Frage, dort darüber nachzudenken, an der WM teilzunehmen oder nicht, wenn man eingeladen wird. Und das Zweite ist, jetzt, wo man da ist, da will man natürlich dann auch erfolgreich sein. Und wir hatten zum Glück vor wenigen Jahren ja das Beispiel mit der Europameisterschaft in Polen, dass eine No-Name-Mannschaft auf einmal Europameister wurde und niemand hatte sie vorher auf dem Zettel, weswegen es eine vergleichbare Blaupause für die jetzigen Spieler ja schon gibt. Also sie können ja sagen, Mensch, warum denn nicht? Das haben wir doch vor gar nicht allzu langer Zeit, nämlich 2016, schon mal gehabt. Ja, 2016. Ja, 2016. Und dem eifert man da jetzt nach. Und da hat man einfach eine Vision, einen Traum, den man sich erfüllen möchte.
Sprich, die Chancen sind dann in dem Moment, wo das Turnier losgeht, logischerweise erstmal für alle gleich. Man hat es ja auch gesehen, die Schweiz als Nachrücker schlägt gleich Österreich so aus dem Stand. Ne? Das ist ja auch irgendwie so ein Ding. Und dieser Teamgedanke und dieses zusammengeschweißt werden durch ein Turnier, jetzt noch besonders in dieser Blase, wo man ja eh aufeinander hängt, das kann schon was auslösen. Da kann der Bundestrainer Gislason schon auch drauf setzen, oder?
Die Voraussetzungen sind gar nicht so schlecht, weil alle die Fragezeichen hatten, sind nicht dabei. Das heißt, dass die jetzt dort sind vor Ort in Ägypten,
sind überzeugt,
haben einfach Bock, dieses Turnier da jetzt zu spielen. Und du wirst keine, ich will nicht sagen Nebenkriegsschauplätze, aber du wirst keine unnötigen Gespräche, die dich vom Sport ableiten, momentan führen. Ja, weil die Jungs, die haben sich jetzt committed, die wollen da was erreichen bei der Weltmeisterschaft und sind ungefähr alle auf einer gleichen Ebene. Also da gibt's jetzt keine große Hierarchie, wo es den Chef gibt und dann gibt's die Wasserträger und so weiter, sondern da sind ganz viele Leute dabei, die wären normalerweise vielleicht gar nicht dabei gewesen oder wären sicher nicht dabei gewesen und spielen jetzt auf einmal eine Hauptrolle. Ich nehme da jetzt Johannes Goller und Sebastian Firnhaber, unsere beiden Spieler im Abwehrzentrum, die wären, wenn Pekeler und Winzek mitgefahren wären, gar nicht dabei oder vielleicht nur Bankdrücker. Das sind auf einmal die wichtigsten Leute, die wir haben. Von jetzt auf gleich. Ja. So, und das macht natürlich was mit dir und das macht was mit einer Mannschaft. Und sich da jetzt auch zu committen und zu sagen, vielleicht sogar jetzt erst recht, um eine Floskel zu bedienen, das ist, glaube ich, das Geheimnis, was diese Mannschaft stark machen kann.
Das heißt, man braucht auch gar nicht unbedingt Weltklasse-Teile in der Mannschaft? Oder würdest du sagen, Deutschland hat sogar in Punkten auch Weltklasse-Spieler?
Also Welthandballer-Potenzial haben wir nicht. Außer vielleicht mit Andi Wolf im Tor, der das mal irgendwann werden könnte. Und wir haben in meinen Augen den besten Linksaußen der Welt mit Uwe Gensheimer. Ja. Aber wir haben halt eine unfassbar gute Breite und wir haben mit Julius Kühn einen, der hätte das Potenzial, ein Nikola Karabatic zu sein. Er weiß es nur noch nicht. Er weiß es immer noch nicht, dass er das könnte. Ja. Also da gibt es schon sehr, sehr viel Talent in der Mannschaft und wir können halt auch auf jeder Position doppelt tauschen. Also so viel Talent im Rückraum hatten wir vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren nicht mal ansatzweise. Dieses Nachwuchsleistungszentren-System, was jeder Bundesligist mittlerweile haben muss, zahlt sich da jetzt schon auch aus, dass wir in der Breite tatsächlich eine starke deutsche Mannschaft haben und die auch mittlerweile spielerisch überzeugt. Du hast vorhin Juri Knorr erwähnt, auch Marian Michalczyk auf der Mitte sind mittlerweile kreative Leute. Nochmal, wir haben nicht diesen Karabatic oder diesen Mikkel Hansen oder diesen Sander Sargosen. Das haben 20 oder 50 andere Nationen auf der Welt aber auch nicht. Das sind nun mal die Ausnahmespieler unserer Zeit. Ja. Trotzdem sage ich, dass wir als Mannschaft, und wir betreiben nun mal einen Mannschaftssport, uns da jetzt nicht verstecken müssen. Wir haben eine gute Mannschaft, die durchaus eine Medaille erregen kann. Erwarten tun wir das nicht von dieser jungen Mannschaft, kann man auch nicht. Aber träumen kann man davon.
Gut, mehr würde ich jetzt auch zur WM gar nicht erzählen wollen oder von dir hören wollen, Stefan, denn das Ganze ist ja sehr dynamisch und die läuft da noch eine Zeit lang. Wir drücken auf jeden Fall der deutschen Mannschaft die Daumen, egal wie weit sie kommt. Wann hast denn du zuletzt einen Handball in der Hand gehabt eigentlich?
Ich gebe zu, nach meiner aktiven Karriere als Profisportler der ersten Bundesliga habe ich mich dazu entschieden, es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt in der dritten oder vierten Liga nochmal irgendwie die Karriere ausklingen zu lassen, weil dort bist du einfach eine bevorzugte Zielscheibe. Jeder, in Anführungsstrichen, Amateurhandballer würde sich natürlich gerne am Samstagabend Stammtisch damit rühmen, dir mal eine in die Fresse gehauen zu haben und das vielleicht als Highlight seiner Karriere präsentieren. Deswegen habe ich tatsächlich komplett aufgehört nach meiner Bundesliga-Karriere mit Handball. Und wir machen jetzt ab und zu mal so Charity-Spiele mit der alten Handball-Nationalmannschaft, wenn so ein Fünft- oder Sechstligist seine neue Halle einweihen möchte, dann sind wir nochmal da. Das sieht ja mittlerweile auch nicht mehr nach Handball aus, obwohl die Hallen immer noch ausverkauft sind, wenn wir kommen. Aber ich glaube, ich werde mich auch davon verabschieden, weil mein Gewicht macht es nicht mehr möglich, ästhetischen Handball zu spielen. Ich ertappe mich halt immer dabei, dass ich von außen reinspringe und denke, Mensch, jetzt guckst du dir den Torwart noch aus. Die Zeit ist aber gar nicht mehr da, weil ich schon wieder gelandet bin und nicht mehr so lange in der Luft sein kann wie früher. Nee, ist schon eine Weile her.
Stefan, also ich habe es mitbekommen, weil du hast ja eben auch geschildert, wie das Tattoo auf deinem Bauch mit dem Bullen sich auch etwas verändert hat in den letzten Jahren. Also Handball spielst du nicht mehr so in dem Maße, aber Golf spielst du gerne. Wie kann das passieren, dass man vom Handballspieler zum Golfspieler wird? Was ist so faszinierend?
Ja, das passt natürlich vom Image her überhaupt nicht, ne? Aber man muss ehrlich sagen, der Ursprung waren die Vorolympischen Spiele 95. Da haben die Amis uns mal nach Atlanta eingeladen, weil sie irgendwie mal rauskriegen wollten, was ist Handball überhaupt? Das wussten die bis zum damaligen Zeitpunkt gar nicht. Dann haben wir so ein kleines Showturnier gemacht. Das war immer ein Tag Spiel, ein Tag frei. Und an den freien Tagen konnten wir halt machen, was wir wollten. Und gegenüber von unserem Hotel war ein Golfplatz. Und dann sind wir einfach mal rübergegangen, haben gesagt, ja, wir würden ganz gerne mal Golf spielen. Unvorstellbar zu der damaligen Zeit, dass du das in Deutschland machst. Und die Amis haben uns dann irgendwie Bags gegeben und gesagt, hier, legt los, spielt. Und als die Murmel dann zum ersten Mal geflogen ist, hat es mich tatsächlich irgendwie infiziert. Aber jetzt nicht so, dass ich jeden Tag gespielt habe, aber immer mal so ein bisschen. Und man muss ehrlich sagen, es ist der perfekte Ausgleichssport zum Handball. Also dort irgendwie deine Gefühle zu kontrollieren, Demutserlebnisse zu sammeln und deine Aggressionen auch in den Griff zu kriegen, denn du kannst ja niemanden bestrafen, also es gibt ja keinen Gegner, sondern gibt ja nur den Ball. Das ist echt eine Lehre fürs Leben und ein demütiger Sport. Und heute im Alter von fast 48 ist es halt der einzige Sport, in dem ich mich noch mit anderen auf Wettkampfniveau messen kann. Und dabei, und das ist das Geile am Golf, ist es völlig egal, ob der andere ein Weltklasse-Golfer ist oder ein Amateur-Golfer oder dick oder dünn oder Frau oder Mann oder alt oder jung. Du kannst gegen jeden gewinnen oder verlieren durch dieses Handicap-System. Und du kannst dabei eine Flasche Bier trinken und gemütlich mit drei Jungs eine Runde Golf spielen. In welchem anderen Sport kann man das denn bitte?
Ja. Vor allem völlig verletzungsfrei. Wenn ich da Bilder von dir sehe, ihr gebt euch ja mit deiner Truppe, ihr gebt euch ja auch viel Mühe, da schicke Outfits zu haben. Es erinnert mich so ein bisschen an den Tennis-Punk Andre Agassi, als er irgendwann in Wimbledon aufgelaufen ist, so ganz in weiß und ganz bewusst gegen sein Image angegangen. So erinnert mich Stefan Kretschmer auf dem Golfplatz.
Aber wir sind eine ganz geile Gruppe. Also wir sind die Partisanen. Wir haben uns echt vor drei Jahren gegründet. Es sind vieles ehemalige Sportler. Axel Schulz, Marco Rehmer, Paul Beinlich, Christian Beek, aber auch Pascal Hens, Christian Ramota. Also wir sind 13 Jungs, haben, wie man das in Deutschland ja gerne macht, einen eigenen Verein, eine eigene Gruppe gegründet. Das gehört sich ja so. Richtig. Und dann machen wir halt zweimal im Jahr Reisen. Vorwiegend natürlich unser Lieblingsstandort Mallorca, was ja nun schon seit anderthalb Jahren leider nicht mehr geht, und treffen uns halt mehrmals im Jahr. Das ist eine richtig gute Gruppe Jungs und da spielen wir halt jeden Tag Golf und abends hoch die Tassen.
Was macht deine andere Leidenschaft, die Musik? Hattest ja früher auch mal bei MTV eine schöne Sendung, ging es um Alternative Music, MTV Sushi. Ich habe mir ehrlicherweise, Stefan, noch mal so ein paar Ausschnitte angeschaut. Du mit den Ärzten. Es wirkte chaotisch, anarchisch, aber irgendwie auch sympathisch. Hast du dich in der Rolle wohlgefühlt und findest es heute noch gut?
Das ist mir heute ganz doll peinlich. Damals nicht. Also ich weiß auch nicht, warum. Damals kam Christiane zu Salmsalm, die große Senderchefin von MTV, und hat gesagt, wir machen jetzt alles Mögliche, was irgendwie verrückt ist oder anders ist. Und damals war MTV auch noch cool. Da gab es MTV Raps und Headbangers Ball und also diese ganzen Spartensendungen gab es irgendwie und alles wurde abgedeckt und war irgendwie lässig und alternativ. Anarchisch auch teilweise, und MTV kam zu mir und sagte, Kretsche, pass auf, wir wollen dich als Moderator. Ich sag, Freunde, ich bin Profisportler, wie stellt ihr euch das vor? Ich kann ja jetzt nicht nach Berlin kommen und einmal die Woche oder zweimal die Woche meine Sendung moderieren. Nee, wir kommen zu dir nach Magdeburg. Wir bauen dort das Studio in deinem Wohnzimmer auf und drehen dort. Ich sag, okay, Freunde, ist ja schon mal nicht schlecht. Aber haben wir da ein Moderationskonzept oder sowas? Nee, das ist uns völlig egal. Du kannst erzählen, was du willst. Du kannst die Musik spielen, die du willst. Du kannst die Gäste einladen, die du willst. Also mach einfach. Was dabei rauskommt, ist uns jetzt erstmal egal. Wir machen irgendwie. Und da habe ich gedacht, okay, wenn das so ist, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Lass uns das mal probieren. Und dann habe ich irgendwie meine ganzen Idole aus der Musikszene eingeladen. Campino, die Ärzte, Nina Hagen, selbst Kies Caputo, also von Life of Agony, damals eine meiner Lieblingsbands, kam aus New York und klingelte auf einmal an der Wohnzimmertür in Magdeburg.
In Magdeburg, ja.
Völlig krass. Und am Ende haben wir, glaube ich, 96 Sendungen produziert, was auch immer irgendwie so ein cooler Tag war. Wir haben also immer an einem Tag zwei Sendungen produziert und das hat echt irgendwie auch Spaß gemacht, aber es hatte natürlich keinen moderatortechnischen Wert oder Gehalt oder sonst irgendwas. Da wurden jetzt auch keine tiefgreifenden Gespräche mit Campino oder so geführt. Es waren ja immer nur so 40 Sekunden zwischen den ganzen Musiktiteln. Da konntest du ja auch nicht groß was erzählen. Es war Schwachsinn, aber es war cooler Schwachsinn zu der damaligen Zeit, muss man ehrlich sagen.
Und du hast irgendwie dafür gesorgt, ich weiß nicht wie, dass diese Sachen im Netz nicht mehr auftauchen. Also irgendwie hältst du das Ganze unter Verschluss, ganz bewusst, ne?
Das finde ich eigentlich eher traurig, weil ich würde es mir selber gerne angucken, aber das ist das Problem, dass es damals Videokassetten gab und die meisten Sendungen zu der Zeit sind gar nicht digitalisiert worden. Also es gibt zum Beispiel auch, wie heißt denn dieses Knetmännchen-Wrestling-Game, was es damals immer gab, wo berühmte Persönlichkeiten irgendwie als Knetmännchen gegeneinander kämpften. Da habe ich mal gegen Mario Basler, glaube ich, gekämpft in diesem... MTV Celebrity Deathmatch hieß das. Gibt's alles leider nicht mehr, weil es nicht digitalisiert worden ist. Das ist ein bisschen schade. Also ich bin mir sicher, wenn ich heute alle MTV-Sendungen mir angucken würde, würde ich nach 10 Sekunden aussteigen und würde sagen, nein, mach ich nicht. Aber trotzdem da nochmal reingucken, hätte schon was. Aber gibt's leider nicht.
Die guten 90er mit Ray Cokes, MTV Most Wanted und Stefan Kretschmer mit MTV Sushi.
Herrlich. Aber die 90er waren selber mal gesungen? Die 90er waren noch irgendwie geil. Also selber mal gesungen, um Gottes Willen. Also man muss ja ehrlich sagen, also dann am Ende, vor allen Dingen auch jetzt, kommt man immer mehr zu der Einsicht, man sollte wirklich nur noch das machen, was man irgendwie ein bisschen kann. Also wenn jetzt zum Beispiel irgendwie so Masked Singer oder so anfragt oder... Dann frage ich meine Frau, soll ich das machen? Und die sagt immer, hast du sie noch alle? Ich meine, die hält mich ja nun, weil sie natürlich ein bisschen persönlich vorbelastet ist für einen guten Sänger, was aber überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat.
Also die hat auch keine Ahnung, ja.
Also, ja, das kann ich jetzt auch nicht sagen, das würde sie zu sehr diskreditieren. Aber ich glaube, sie liebt mich zu sehr, um mir dann da die Wahrheit zu sagen in dem Moment. und findet viele Sachen gut, die ich selber gar nicht gut finde an mir selbst. Aber das würde ich nicht machen, auf keinen Fall. Aber in den 90ern war das alles egal. Also das war irgendwie so ein Aufbruchsjahrzehnt. Die Mauer fiel und jetzt feuerfrei. Ja, da hat man irgendwie sich so in allen Bereichen ausprobiert. Ja, aber Frühstücksradio habe ich mal moderiert. Also Morgenradio von 6 bis 9 haben wir aufgezeichnet.
Du bist ja so ein Frühaufsteher.
Eben nicht. Wir haben es aufgezeichnet um 21 Uhr abends nach dem letzten Training für den nächsten Morgen. Das heißt, wir mussten zum Beispiel beim Thema Wetter 3 verschiedene Varianten einsprechen, die dann für den nächsten Tag in Frage gekommen wären. Völlig surreal, völlig irre. Aber haben wir auch gemacht. Alles gemacht.
Das ist ja schön. Hätten wir für den Podcast jetzt auch machen können. Wir können drei Varianten machen. Deutschland wird Weltmeister, Deutschland wird Zweiter, Deutschland scheidet in der Vorrunde aus. Das wäre super. Sag mal, und der Musikbranche geht es ja auch nicht so gut. Den vielen Künstlern, die mir echt leid tun, die jetzt nicht auf Tour gehen können und ihrer Musik nicht nachgehen können. Hast du schon blind Konzerttickets gekauft für dieses Jahr?
Boah, das mag jetzt arrogant klingen, aber ich glaube, ich habe mir seit 10 Jahren kein Konzertticket mehr gekauft. Das liegt aber daran, weil ich die meisten Künstler auch irgendwie kenne. Oder zumindest Freunde von mir, die wiederum kennen. Da nutze ich dann verbotenerweise oder unvernünftigerweise meine Popularität schon hin und wieder mal aus. Ich glaube, ich habe in den letzten 5 Jahren 15 Rammstein-Konzerte gesehen. So, das ist so meine Konzerthistorie der letzten Jahre. Und dazu mische ich dann nochmal so Dieter Thomas Kuhn einmal im Jahr rein als Kontrastprogramm. Und ansonsten, also wenn Pearl Jam kommt oder also wenn sowas nach Deutschland kommt, ja, dann kaufe ich mir schon ein Ticket.
Ja.
Und das fehlt mir natürlich schon auch in der heutigen Zeit, keine Konzerte mehr zu besuchen oder besuchen zu können. Ja, fehlen einem so viele Sachen, was man vor 1,5 Jahren gar nicht für möglich gehalten hat, wie wichtig das auf einmal wird, wenn es nicht mehr da ist. Aber so ist es ja mit vielen im Leben. Man bekommt erst mit, was man daran hatte, wenn man es eben nicht mehr hat.
Das stimmt. Pearl Jam habe ich vor 2 Jahren gesehen am Werchter Festival in Belgien. Super. Und ich glaube, Eddie Vedder kommt nach Düsseldorf in diesem Jahr, wenn das so stattfindet. Da kannst du ja vielleicht doch mal ein Ticket kaufen.
Weltklasse. Also Pearl Jam habe ich vor 2 Jahren in Prag gesehen, weil das war der einzige Ort, wo es noch Tickets gab. Sind wir dorthin gefahren und haben Pearl Jam uns angeschaut und Eddie Vedder solo in der Zitadelle in Spandau. Das war auch nicht schlecht, war eine gute Venue. Da habe ich sogar Viktor Schilagi getroffen, den Manager vom THW Kiel, also den Sportdirektor vom THW Kiel. Und da ist er im Ansehen bei mir gleich gestiegen, muss ich ehrlich sagen, als ich ihn auf dem Eddie Vedder Konzert gesehen habe.
Ja. Würdest du auch
aber wenn ich mir überlege, dass ich 1993 zum ersten Mal Pearl Jam gesehen habe, und zwar auf dem Go Bank Festival in der Wuhlheide, und was da Eddie Vedder noch gemacht hat, also die Balustrade hochgeklettert auf 20 Meter Höhe, dann dort die Knie eingehangen, kopfüber runtergehangen und Alive weitergesungen, also völlig irre. Und danach kam Sisters of Mercy, totales Kontrastprogramm, Wahnsinn. Aber geil.
Aber vielleicht sagt Eddie Vedder heute auch, Mensch, einiges, was ich damals gemacht habe, würde ich auch nicht mehr machen. Da seid ihr dann wieder im Geiste.
Im Idealfall geht es jedem von uns so, glaube ich. Im Idealfall. Ja. Weil dass man diese Geschichten erzählt und dass einem auch vieles peinlich und unangenehm vielleicht sogar ist, hat ja auch damit zu tun, dass man gelebt hat, dass man sich irgendwie auch ausprobiert hat, dass man halt nicht irgendwie gleichförmig unbedarft durchs Leben gegangen ist. Also nicht, dass es heißt, dass jeder provozieren sollte, aber man hat halt Geschichten zu erzählen, die einem peinlich sind, weil die in dem Moment natürlich auch verdammt viel Spaß gemacht haben.
Ja. Und würdest du mit deiner Tochter, die ja auch erfolgreiche Bundesliga-Handballerin ist, Lucy Marie, ich glaube 20 ist sie mittlerweile, ne? Spielt in Neckarsulm, würdest du mit der auf Konzerte gehen oder wäre ihr das peinlich?
Also erstmal ist sie noch keine große, erfolgreiche Handballerin, da ist sie noch auf dem Weg hin, aber sie spielt zumindest bei Neckarsulm, das freut mich sehr und hat enorm viel Spaß. Ich war natürlich mit ihr auch schon auf dem Rammstein-Konzert und mit meinem Sohn, da war mein Sohn allerdings 2 Jahre alt, hatte Kopfhörer auf und hatte eine Trommel vor sich und hat das ganze Konzert mitgetrommelt von Rammstein, fanden die beiden unfassbar beeindruckend. Jetzt mittlerweile geht sie mit mir nicht mehr so gerne in die Öffentlichkeit, weil sie das nervt einfach. Also wir treffen uns in der jetzigen Zeit sowieso bei ihr zu Hause, dann kocht sie auch mal, das macht sie mittlerweile echt gut, freue ich mich auch. Aber in der Öffentlichkeit ist sie mit ihrem Vater nicht so gerne und eigentlich mag sie es auch nicht, wenn ich bei ihren Spielen bin, weil dann dreht sich irgendwie zu viel um den Vater und zu wenig um die Mannschaft und da hat sie auch keinen Bock drauf.
Aber das ist ja auch eine Situation, die du kennst, ne? Also deine Eltern waren ja auch beide super erfolgreiche Handballspieler und da bist du ja auch in diesem Elternhaus groß geworden und ähnlich ist es für sie jetzt auch, oder? Weil der Name Kretschmer steht dann natürlich über allem und stellt einen persönlich vielleicht auch manchmal in den Schatten.
Für sie ist es schlimmer, weil für mich war es dann tatsächlich so, dass die Mauer fiel und meine Eltern waren DDR-Sportstars. Es spielte in Gesamtdeutschland keine so große Rolle. In der DDR waren das wirklich absolute Größen und total anerkannt, respektiert. Und man hat dann immer so in Leipzig oder so gespielt. Und dann kamen dann ganz viele, die gesagt haben, Mensch, deine Eltern, die kannte ich. Und deine Mutter, die war eine tolle Spielerin. So, das kam schon. Aber Anfang der 90er, als ich dann einigermaßen berühmt wurde, da warst du dann nicht mehr der Sohn von, sondern da waren es dann irgendwann die Eltern von. Da drehte sich dann das Blatt relativ früh in meiner Karriere. Für meine Tochter ist es so, dadurch, dass ich ja auch immer noch präsent bin und immer noch in Social Media unterwegs bin und viele ihrer Kolleginnen mir da ja auch irgendwie folgen, ihrer Mitspielerin, da ist es eher schon noch andersrum. Das ist eine größere Bürde für sie, als es für mich damals war. Und die Last würde ich ihr gerne nehmen, geht aber nicht. Kann ich nichts machen. Der Name auf dem Rücken ist halt schon eine heftige Bürde für sie. Mein Sohn ist da völlig anders. Also mein Sohn, der heißt gerne Kretschmer, der trägt auch gerne jetzt schon die 73 und verteilt in der Schule Autogrammkarten von seinem Vater, obwohl die überhaupt keiner will. Der geht hausieren mit seinem Namen, frag nicht nach Sonnenschein. Der ist ja sehr selbstbewusst. Aber meine Tochter nennt am liebsten immer nur ihren Vornamen, wenn sie sich vorstellt.
Mann, aber es klingt so, als hättet ihr, ein gutes Verhältnis, ihr drei auf jeden Fall.
Ja, mittlerweile wieder. Also natürlich war ich nicht der ideale Vater und ich war sicherlich auch jemand, den man sich im Punkto Kindererziehung und Idealsituation, wie man eine Familie leiten und führen sollte, nicht als Vorbild dient. Daran habe ich auch immer noch zu knabbern und werde wahrscheinlich mein Leben lang ein schlechtes Gewissen haben, dass ich gerne ein besserer Vater, ein verlässlicherer Vater gewesen wäre für die Kinder. Aber wir haben eine Ebene jetzt mit meiner Tochter und auch mit meinem Sohn, wo wir sehr gut miteinander auskommen, wo wir wirklich ein gutes Verhältnis auch haben und was sich zum Glück in den letzten Jahren extrem verbessert hat. Und sie nehmen es mir jetzt auch nicht mehr übel, dass ich die Familie verlassen habe und gegangen bin. Und da haben wir ein Lebensmodell entwickelt, wo, glaube ich, alle zufrieden mit sind mittlerweile. Aber trotzdem, es ist etwas, was bleibt und es ist etwas, was einen als Vater und als Menschen auch unglücklich macht, was einen verfolgt. Und man kann im Prinzip nur versuchen, jetzt der bestmögliche Vater zu sein und nicht immer an die Fehler der Vergangenheit zu denken, sondern da jetzt das Beste versuchen, draus zu machen.
Aber das ist ja interessant, Stefan, das ist ja das, wir haben jetzt über so viele Sachen gesprochen, ne? Und man kommt immer wieder zu dem Punkt, dass früher vieles anders war, das gehört immer noch zu einem, aber manches ist einem peinlich, würde man gerne ungeschehen machen, kann man aber nicht und manche Sachen, da ist man eher stolz drauf. Also es ist so eine Mischung und ich glaube, das gehört zum Älterwerden auch dazu, dass man das hat.
Ja, aber ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Arten von Menschen. Ich kenne zum Beispiel viele Menschen, die leben in der Vergangenheit. Gerade im Handball ist es so, dass Menschen natürlich in ihrer Handballkarriere jemand waren. Und wenn es nur ein gewisser Provinzprinz war, aber da warst du dann jemand und standest im Rampenlicht deines Dorfes oder deines Städtchens oder vielleicht auch deutschlandweit. Und dann fällst du so ein bisschen in so ein Loch. Und wenn man sich jetzt wieder trifft, dann reden viele dieser ehemaligen Spieler halt auch hauptsächlich nur von den alten Geschichten und leben auch irgendwie davon. Das ist ein bisschen schade und dann auch ein bisschen tragisch, obwohl die Vergangenheit sicherlich auch Reize hatte und ich auch gerne mal über die alten Zeiten spreche. Aber das Entscheidende ist, glaube ich, dass man immer an dem Punkt seines Lebens, wo man ist, versucht, das Bestmögliche rauszuholen und möglichst dem Kapitel des ehemaligen Sportlers etwas draufzusetzen vermag und was dich genauso ausfüllt, was dich genauso fordert. Ich weiß, dass es schwer ist, weil das Leben eines Leistungssportlers schon im D-Zug-Tempo an dir vorbeirast. Es ist unwahrscheinlich viel, was du erlebst, aber was du dann auch teilweise gar nicht richtig wertzuschätzen weißt. Aber es vergeht einfach schnell Und dann eine gleichwertige Aufgabe zu finden, die dir genau diese Erfüllung bietet, ist für viele Menschen unheimlich schwer oder manchmal sogar aussichtslos. Und ich habe halt die glückliche Situation, dass ich das nach wie vor kann, dass ich nach wie vor auch im Handball bin, dass ich mit meiner sportlichen Karriere abgeschlossen habe und damit völlig fein und zufrieden bin, auch nicht das Bedürfnis habe, irgendwie morgen nochmal spielen zu wollen oder sonst irgendwas. Und jetzt etwas machen zu dürfen, was mir Spaß macht und gleichzeitig aber auch in einem privaten Umfeld zu leben, was mich unfassbar bereichert und glücklich macht. Also da einen idealen Lebenszustand jetzt zu haben, da bin ich einfach dankbar dafür. Und das ist natürlich immer auch das Hauptaugenmerk für mich. Ja.
Danke für die vielen offenen Worte, Stefan. Wir haben noch das Torwandschießen. 3 unten, oh. 3 oben. Hier kommt erstmal der Jingle.
3 unten.
3 oben.
So, pass auf, wir schießen 3-mal unten, 3-mal oben. Unten sind die sportlichen Fragen, oben die persönlichen. Es geht los, okay. Nimm Anlauf und schieß drauf. Schuss 1, auf diese sportliche Leistung bin ich besonders stolz.
Da man immer nach Titeln gemessen wird, an Titeln gemessen wird, Champions League-Sieger, Deutscher Meister mit dem SC Magdeburg und 3-mal bei Olympischen Spielen zu sein, ist auch nicht so schlecht.
Kann man sich wirklich so genauso unterschreiben. Du bekommst einen Pokal. Was soll draufstehen?
Clubmeister der Partisan.
Ich wusste, dass es um Golf geht. Ja.
Den habe ich aber jetzt schon in meinem Büro. Also den würde ich gerne verteidigen. Ich bin nämlich der amtierende aktuelle Clubmeister der Partisan.
Es wäre auch schön, wenn draufsteht auf dem Golfpokal: Endlich, ich kann's. Aber das werden so Wege. Ja. Okay, das waren schon mal 2 Treffer. Dritter Schuss unten. Achtung, welcher Sportler wärst du gerne?
Ich muss dir wirklich ehrlich sagen, es gibt keinen Menschen auf der Welt, mit dem ich gern getauscht hätte. Oder mit dem ich gerne tauschen würde. Also ich wäre immer gerne ich.
Oh, wie schön. Ja. Nicht mal Michael Jordan.
Nee. Ich bewundere ihn, er ist für mich der größte Athlet aller Zeiten, der größte Sportler aller Zeiten. Es gibt viele Sportler, die ich bewundere. Ich bewundere auch Boris Becker für sein sportliches Lebenswerk, Michael Schumacher, Dirk Nowitzki. Es gibt unendlich viele, die ich bewundere. Aber ich würde mit keinem von denen tauschen wollen, weil jeder von denen auch dafür einen verdammt hohen Preis bezahlt hat. Und ich habe meinen Preis auch bezahlt und bin nicht unzufrieden mit meinem sportlichen Lebenswerk.
Ich leg dir den Ball hin für 3 oben. Gibt es etwas, wovon du schon lange träumst, dich aber noch nicht getraut hast, es zu tun?
Ich habe alles gemacht, was ich machen wollte. Mhm. Also wirklich, es gibt nichts.
Du hast auch genügend bekloppte Sachen gemacht, ne?
Ja, eben. Also es gibt wirklich nichts, was ich ausgelassen habe in meinem Leben. Also viele sagen ja, sie würden gerne mal einen Fallschirmsprung machen oder einen Bungee-Jumping-Sprung oder irgend sowas Verrücktes. Sowas reizt mich alles überhaupt nicht. Also so diese ganzen wahnsinnigen Grenzerfahrungen, Gleitschirmfliegen oder was auch immer die Menschen da brauchen oder mal einen Marathon in ihrem Leben rauchen. Das habe ich geschafft.
Marathon rauchen.
Ja. Marathon geraucht. Das könnte auch die Story meines nächsten Buches sein.
Ja, den Marathon geraucht. Was für ein schönes Schlusswort, aber ich muss nochmal, du bist erst bei 4 Treffern. Was ist deine schlechteste Angewohnheit? Passt irgendwie.
Oh, da gibt es ganz viele. Also ich bin ungeduldig. Ich bin in vielen Bereichen intolerant. Ich bin oft mit Vorurteilen schnell bei der Sache, was mir dann manchmal sehr leid tut. Ich bin Kritik unempfänglich, da wo ich Kritik annehmen sollte in vielen Fällen. Ich bin sensibel, was auch nicht immer gut ist. Und dieses ganze Image hat natürlich viel damit zu tun, dass ich ein sensibles Image einfach nur oder eine sensible Art einfach nur übertünchen wollte. Ja, also wie viele negative Eigenschaften brauchst du noch?
Nee, das da reicht eigentlich. Ich fand, du hast jetzt gleichzeitig nämlich eine positive Eigenschaft zum Besten gegeben. Du bist selbstkritisch oder du hast irgendwie du hast ein Gefühl für dich selber, also was du eben nicht so gut machst. Das musst du auch erstmal können und zugeben können.
Ja, ich lebe nicht in der Traumwelt, sagen wir es mal so. Ich glaube, dass man immer wissen muss, was man hat und dass man sowohl die positiven Sachen nicht überbewerten darf, als auch die negativen nicht. Man darf es nicht an sich ranlassen. Das ist, glaube ich, auch ein Geheimnis, um gesund durchs Leben zu kommen, sagen wir es mal so.
Ich habe noch einen letzten Schuss, den du hast oben. Auch wenn ich weiß, dass du eigentlich gar nicht darauf aus bist, aber es muss auch gar nicht sportlich sein. Welche Schlagzeile über dich würdest du gerne auf jeder Titelseite lesen?
Muss dir ehrlich sagen, dass eine Schlagzeile über mich wiederum, selbst wenn ich kein Philanthrop bin, mir völlig egal ist. Also, ich würde immer gerne Schlagzeilen lesen, dass die Sachen, die ich beruflich mache, dann erfolgreich sind. Also Füchse Berlin, deutscher Meister, das wäre eine schöne Schlagzeile. Mhm.
Klingt gut. Lassen wir einfach so stehen. Stefan Kretschmer, Herr Kretschmer, ich bedanke mich total für das Gespräch. Das hat super Spaß gemacht, dieser Sportstudio-Podcast mit dir. Und ich muss es mir auch selber nochmal anhören, weil da waren so viele gute Sachen, auch aus meiner Lieblingszeit, den 90ern dabei. Die muss ich einfach nochmal durchleben. Insofern vielen, vielen Dank für deine Worte.
Danke dir, sehr gerne. Hat wirklich Spaß gemacht.